Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Kepler-Salon. Wir haben eine neue Technik. Und da sieht man dann auch, glaube ich, es ist grün. Ich bin farbenblind, darum ist das eine Herausforderung zwischen Rot und Grün oder Orange und Grün, das zu sehen. Aber grün. Man hört mich, also es ist grün.
Eindeutig.
Ich darf sprechen. Wie Sie vielleicht sehen, das ist sozusagen unsere Transformation. Sie wissen, seit 1. Jänner die JKU die Trägerin des Kepler-Salons ist. Und Schritt für Schritt, wir haben mittlerweile ein neues Gebäude-Branding seit dieser Woche, das wo hinten in der weißen Box gibt es die aktuelle Tribune, wo das kommende Programm, wo wir sozusagen auch ein eigenes Buch in der Zeitung sind, drinnen ist, das Programm ab 1. April. Und wir haben heute auch erstmalig und lang ersehnt eine neue Technik. Die wird nämlich auch Schritt für Schritt erneuert und es ist ja auch nach 10 Jahren an der Zeit geworden. Heute ein sehr spannendes Thema. Hallo Publikum, hallo Museum, wo ist das Publikum, die Fragestellung? Und ich darf an meiner Seite recht herzlich Barbara Infanger begrüßen. Du hast so einen wunderschönen formulierten Lebenslauf, der steht zwar im Programm, aber ich finde den so schön, den wir jetzt vorlesen.
Wow.
Wenn es dir recht ist, sozusagen als Vorstellung, eloquent, neugierig und kritisch zugleich. Und ich kann dem sehr zustimmen, weil wir kennen uns doch ganz gut. Ob in der Natur, im Museum oder beim Gespräch im Kepler-Salon, Barbara Infanger ist offen für Entdeckungen und stets auf der Suche nach anderen Perspektiven. Die gelernte Typografin und Absolventin der Wiener Grafischen begann schon bald, sich mit Standortmarketing zu beschäftigen, als leidenschaftliche Vermittlerin zwischen unterschiedlichen Welten knüpft sie seit 2008 Bande zwischen Kultur, Tourismus und Veranstalterinnen, um neue Begegnungen zu ermöglichen. Als Präsidentin der Freunde des Kepler-Salon lädt sie auch in der Freizeit zu offenen Dialogen ein und bewahrt sich als Literatur- und Kulturliebhaberin den Blick für das Umfeld. 2016 startete sie ihr Kulturmanagementstudium, welches die Linzer Stadtkulturbeirätin, auch das bist du, 2018 mit Auszeichnung abschloss. Und der Titel ihrer Masterarbeit war eben Hallo Publikum, Hallo Museum, genau jenes Thema, über das du heute sprechen wirst, über das wir ins Gespräch fallen werden nach deinem Impulsvortrag. Sie kennen die üblichen. Sie kennen die Üblichkeiten im Salon. Zuerst der Impulsvortrag, dann fallen wir ins Gespräch. Da geben Sie mir einfach ein Zeichen. Sie bekommen ein Mikrofon, ein brandneues Handmikrofon, weil wir zeichnen ja unsere Veranstaltungen alle auf, also für die Kepler-Salon-Website, die auch demnächst neu sein wird, aber wieder die Archivfunktion, die ja sehr häufig im Nachhinein genutzt wird. Man kann ja mittlerweile, glaube ich, um die 40 Tage Tag und Nacht nachhören, 10 Jahre Kepler-Salone zu allen möglichen Themen. Du hast auch gesagt, manchmal im Garten hörst du nach.
Ja, beim Gatteln, so, wenn man so in der Erde schaut, und dann ist es sehr besinnlich.
Und sehr regelmäßig bei uns, und das sei hier an dieser Stelle auch erwähnt, ist DorfTV. Wir haben einen eigenen Kepler-Salon-Channel, wo eigentlich alle, wo das auch nachzusehen, nachzuhören, auch dort nachzuerleben ist. Eigentlich fast alle Montage. Vielen Dank dafür. Gehört auch gesagt, das ist sehr wichtig. Soweit, so gut. Ich ziehe mich zurück und gebe dir.
Du gehst?
Nein, keine Sorge. Und darf dir das Wort übergeben, Barbara.
Ja, also ich bin auch sehr froh, dass ich heute da bin. Und ich möchte einmal Danke sagen, dass Sie mir Ihre Zeit spenden oder dass wir Zeit miteinander verbringen. Ich habe einen eher ungewöhnlichen Weg gemacht. Ich bin jetzt nicht die klassische Wissenschaftlerin und bin aber immer auf der Suche nach Wissen in unterschiedlichen Formen. Und da ist mir auch dieses Ernst-Jandl-Gedicht in die Gegend gekommen. Und ich möchte Sie einladen, in diesem Raum also wirklich Fragen zu stellen und Wissen zu suchen, weil ich finde, es gibt keine verkehrten Fragen. Und ich versuche jetzt eine Arbeit, die ihn doch mich sehr lange Zeit beschäftigt hat, so zu verdichten, dass wir nachher einfach einen Dialog führen können über Dinge, die vielleicht nicht alltäglich sind. Und deswegen scheuen Sie sich nicht. Damit das auch im Anschluss leichter fällt, möchte ich ein paar Fragen da jetzt auch kurz an die Wand werfen, wo Sie vielleicht kurz innehalten möchten und Sie fragen möchten, warum Sie ins Museum, ins Theater, in die Oper gängen, warum Sie nicht gängen und was Sie eigentlich erwarten und was besonders positive oder negative Erfahrungen sind. Nicht nur, damit Sie es überlagern können mit den Ergebnissen, die nachher kommen, sondern es ist beim Kepler Salon üblich, dass wir pünktlich um 9 nach der Fragestunde Schluss machen und die Bar dann noch eine Stunde geöffnet hat. Und ich freue mich, wenn Sie dann mit Ihren Antworten auch zu mir kommen, falls wir nicht alles abdecken können in diesen 45 Minuten, die wir mindestens im Dialog, im Wechseldialog miteinander verbringen. Ich möchte als Erster vielleicht ganz kurz auch nur einsteigen, ohne die Ergebnisse zu zeigen, mit ein paar Informationen. Wie komme ich dazu, dass ich diese Frage, diese Masterarbeit mit dieser Fragestellung geschrieben habe? Das liegt daran, dass ich im Tourismus arbeite und da sehr viel mit Kulturbetrieben, vor allen Dingen mit Museen zusammenarbeite. Und da immer wieder spüre, dass die eine andere Philosophie oder andere Aufgabe haben, als ich in meinem Tourismusumfeld. Was da auch immer wieder auftaucht in den Gesprächen oder auch im Laufe des Studiums, ist, dass es eine fehlende Publikumsforschung gibt bei den Kulturbetrieben. Das heißt, was beim Tourismus eigentlich total üblich ist oder auch in meinem vorherigen Tätigungsfeld, nämlich im Einkaufszentrum, dass man sein Publikum und seinen Kunden beleuchtet, von hinten bis vorn im Handel oder im Tourismus, das ist eigentlich nicht üblich im Kulturbetrieb. Und deswegen gibt es da schon eine Sehnsucht danach, mehr über das Publikum zu erfahren, weil in den letzten Jahren hat sich im Selbstverständnis einiges geändert. Und darum hat sich das auch in einer operativen Besprechung mit den Museen in einer Arbeitsgruppe ergeben, dass einer von den Museumskollegen gesagt hat, naja, das Publikum mittlerweile befragen wir schon, aber warum die Leute nicht zu uns kommen, das Nicht-Publikum, über das wissen wir eigentlich gar nichts. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich mir gedacht habe, okay, das mache ich. Und an der Universität für Musik und Darstellende Kunst, am Institution für Kulturmanagement, wo ich mit meiner Kollegin, die da hinten sitzt, studiert habe, war das auch ein ganz heißes Thema. Und wir haben da immer wieder diskutiert, weil jeder von uns geht ja so ähnliche Kreise. Im Internet heißt es mittlerweile Blase. Und und die Frage ist, wie kommt man aus dem heraus? Durch meinen Lebensweg habe ich mir gedacht, ich kann es vielleicht schaffen, meine Wegbegleiter nur von der Lehre und dann auch von, sage ich mal, von der grafischen, von der HTL und dann auch von der Uni, erst auf der BWL und dann eben von der Musik und vom Tourismus zu aktivieren, dass sie teilnehmen an meiner Umfrage. Und diese Umfrage ist, die ich gemacht habe an 600 Personen, ist unabhängig. Ich bin sehr stark unterstützt worden von den Museen, von der Kulturdirektion, von der Stadt Linz und vor allen Dingen von meinem Team, aber auch von meinem Chef, den Herrn Direktor Steiner, wofür ich sehr dankbar bin. Aber an sich ist es nicht so, dass ich diese Umfrage gemacht habe, weil irgendwas rauskommen soll. Und das passiert aber sehr häufig bei Kulturbetrieben. Kulturbetriebsumfragen, die veröffentlicht werden, sind meistens Umfragen, wo es darum geht, dass man einen Betrieb legitimiert. Oder dass man sagt, ja, der ist beliebt oder nicht. Ich denke da jetzt zum Beispiel ans Musiktheater, weil es vielleicht doch ein Näheverhältnis gibt, wo man dann einfach auch erklärt und sagt, ja, das Musiktheater ist total beliebt und das wird von der Politik eigentlich in Auftrag gegeben. Und natürlich geht es darum, in irgendeiner Form positive Stimmung oder Ergebnis zu kriegen. Behaupte ich jetzt. Und ich glaube, das ist auch nicht so ganz abwegig. Und was ist jetzt eigentlich wichtig bei der ganzen Sache? Das ist nämlich, dass es in der Betrachtung von dieser Umfrage oder einfach auch von dieser Zusammenarbeit Tourismus und Kultur, dass wir als Touristikerin immer ein Ergebnis erzielen müssen, ein kommerzielles Ergebnis mit einem Umsatz. Und der Kulturbetrieb hat das eigentlich nicht. Und das ist wichtig zu wissen, und das ist auch wichtig, mehr oder weniger, weil die Aufgabenstellung eine andere ist. Und da möchte ich jetzt da ganz kurz vielleicht nur was sagen, bevor ich dann auch die Aufgabe der Kulturbetriebe noch genauer beschreibe, nämlich die Digitalisierung und die Wertschöpfungskette eines Kulturbetriebes. Die Wertschöpfungskette von einem Kulturbetrieb gibt es genauso, nur der Kulturbetrieb macht eine Symbolproduktion. Das heißt, er tut eigentlich Werte definieren, er tut Inhalte vermitteln. Aber es geht nicht darum, ein Produkt zu verkaufen. Und durch die Digitalisierung verändert sich das ganz stark. Das hat auch die UNESCO sehr gut beschrieben. Die schreiben, digitale Netzwerke und kooperative Plattformen haben zu einem neuen Verständnis des Schaffensprozesses geführt, das Gemeinschaften stärkt, die Ausbreitung neuer partizipativer Modelle ermöglicht und die Schnittstelle zwischen Kunst, Design, Software, Wissenschaft und Technik fördert. Man sieht, was da spannend ist, das ist nichts, was nur den Kulturbetrieb betrifft, sondern eigentlich auch andere Betriebe. Das ist, dass es viel mehr Netzwerke und viel mehr Kommunikation in der heutigen Arbeitswelt gibt, um einfach Dinge zu erzählen, weiterzuleiten und zu machen. Ja, ich habe nur eine kleine Definition mitgenommen von der Kulturbetriebslehre selber. Die Kulturbetriebslehre definiert Kultur als historisch gewordenes Regelwerk, das der Gesellschaft Struktur verleiht. Das hat mein Professor in der Kulturbetriebslehre gesagt, das klingt sehr abstrakt. Aber was wichtig ist, da ist dabei, dass der ökonomische Wert eigentlich nicht im Vordergrund steht. Bei einem Museum ist es zum Beispiel sammeln, bewahren, vorstellen und ausstellen und vermitteln. Im Zuge dessen passiert natürlich auch in Wertsetzung von Kunstwerken. Ein Künstler, der in einem Museum ausgestellt wird, hat nachher einen höheren Wert als vorher. Aber es ist nicht das vordergründige Ziel dieses Betriebs, dass er das so macht. Ja, und jetzt würde ich eigentlich langsam einmal die Frage stellen, ob es irgendwelche Zwischenfragen gibt oder ob ich ein bisschen zu schnell bin, weil das ist so ein bisschen ein Eigenart von mir. Sonst mache ich einfach weiter. Ja, ich habe insgesamt bei den 600.
Tun weiter, bitte.
Ja, ich habe bei den 600, also die 600 Personen, habe ich insgesamt 20 Fragen gefragt. Ich werde aber exemplarisch ein paar rausnehmen, damit wir nachher gut miteinander plaudern können oder diskutieren können. Es ist an sich so, dass ich es unter anderem gefragt habe, wie das Interesse an Kunst und Kultur ist. Und da ist was Spannendes rausgekommen. Ich in meinem persönlichen Umfeld, wenn ich manchmal Personen treffe, die ganz bewusst eigentlich auch sagen, ich gehe nicht ins Museum oder das interessiert mich nicht, dann sagen sie das frei heraus. In meiner Umfrage war das so, das hat keiner gesagt. Also es waren zwei Personen, die gesagt haben, sie haben kein Kulturinteresse. Kein Interesse an Kunst und Kultur. Es haben auch fast keine Personen gesagt, sie haben ein geringes Kulturinteresse. Es hat bei Mitteln angefangen. Und dann hat es eigentlich ein eher hohes und ein sehr hohes gegeben. Und dann fragt man sich natürlich, naja, woran liegt es jetzt? Und das ist recht spannend, weil die Österreich-Werbung hat eine Umfrage auch gemacht, weil die beforschen ja mehr, wie das eigentlich so ist. Und die schreiben zum Beispiel, während in Österreich unter Kultur, zumeist Hochkultur, Museen, Theater, Konzerte oder Oper verstanden wird, erstreckt sich der Kulturbegriff bei deutschen Gästen über unterschiedliche Lebensbereiche. Es hat mehr mit Land und Leuten gemein, mit Natur, Kulinarik, Tradition und Traditionspflege als mit Hochkultur. Und irgendwie habe ich auf das Ergebnis dann geschaut und habe mir gedacht, ja, logisch eigentlich, dass das keiner macht. Ich habe vorher schon gefragt, haben wir schon gedacht, ja, wie formuliere ich die Frage? Und ich habe zwei sehr engagierte Professorinnen gehabt, die da sehr viele Erfahrungen aufweisen. Aber es ist spannend, dass es natürlich so sichtbar wird. Und schlussendlich bin ich in der weiteren Arbeit hergegangen und habe diese Personengruppen verdichtet und habe die ersten drei zusammengefasst in einem geringeres Kulturinteresse, habe dann sozusagen ein eher hohes gemacht und ein sehr hohes Kulturinteresse. Und so habe ich die weiteren Auswertungen gemacht, auch damit ich gewisse Dinge gegenüberstellen kann, um mehr Informationen zu bekommen. Und da wird es jetzt dann spannend, bei den Informationsquellen zum Beispiel, wenn man sich das anschaut, wie informieren Sie Personen generell? Und es ist über alle hinweg, kommt jetzt dieses Digitalisierungsthema. Das heißt, man sieht ganz klar, die Hauptinformationsquellen, und die ist leider recht schlecht zum Lesen, ist Internet und Social Media, das sind 67,11%. Dann kommen 63,62% Plakatwerbung. Das ist auch ganz klar, weil auf der Straße gibt es keinen Streuverlust. Jeder muss bei einem Plakat vorbei. Und dann ist es eigentlich mit 50% Empfehlungen von Dritten. Und danach kommen erst die Kulturprogramme, also die Museumsprogramme. Und jetzt ist es aber so, dass es eigentlich in vielen Kulturbetrieben diese Digitalisierung, wie auch in anderen Bereichen, also das ist nicht nur bei Kulturbetrieben so, dass die Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist. Und man muss ja ehrlich sagen, das ist auch unabhängig vom Kulturinteresse so, dass das eigentlich in der Verteilung ähnlich bleibt. Nur, dass es zum Beispiel so ist, dass Frauen, weil ich habe eine eigene Auswertung gemacht zum Thema Frauen und Männer, wo ich auch sagen muss, ich habe einen wunderbaren Mann, der Gott sei Dank Software schreibt für die A1 und mir dann Korrelationen vollautomatisch ausgerechnet hat, dass es zum Beispiel schon dann so Unterschiede gibt, wie Frauen suchen sich Informationen und bestellen das und sind da aktiver, wogegen Männer darauf warten, dass sie irgendwie informiert werden. Aber das sind so marginale Unterschiede, die eigentlich nicht so wichtig sind. Es gibt eigentlich keinen Unterschied, nur einen ganz einen geringen. Nämlich bei Personen mit geringem bis mittlerem Kulturinteresse verändert sich die Reihung. Da ist auf Platz 4 dann das statt dem Museumsprogramm der Zufall. Und erst auf Platz 5 dann das Programm. Also das heißt, wenn jemand nicht so viel Kulturinteresse hat, dann erwischt er irgendwo die Information, aber kann es nicht mehr zuordnen.
Kulturprogramme gesagt, sozusagen die
Museumsprogramm.
Was versteht man da drunter?
Kannst du das nur kurz? Das hauseigene Programm. Also Museumsprogramm ist dezidiert abgefragt. Das Programm vom Haus. Sozusagen. Genau. Mhm. Das heißt, das, was das jeweilige Haus selber publiziert. Und man sieht in der Nutzung der Kanäle, nur wie ich sie mit den Details jetzt nicht so sehr langweilen, sondern auch sehr stark mit ihnen in den Diskurs kommen, dass es zum Beispiel dann so Sachen gibt, dass der Newsletter sehr stark von Kulturinteressierten gelesen wird oder dass sich das einfach verändert und dass man auch unterschiedliche Sprache oder Formen der Ansprache braucht und Tiefe, je nachdem, welches Medium ich nehme und welche Flüchtigkeit das Medium hat. Ja, Sozialisierung. Ein heißes, spannendes Thema. War es in Ihrer Familie, Kindheit üblich, dass ein Museum in der Freizeit besucht wird? Diese Frage ist eigentlich sehr gerne beantwortet worden. Und man sieht in dieser Frage, dass wenn Menschen in ihrer Kindheit gewohnt sind, in Kultur, also Museen zu besuchen, dann gehen sie auch in Folge im Alter leichter hin und haben weniger Scheu. Das gibt es übrigens auch, der Thomas Renz hat in der Nicht-Besucherforschung betrieben. Also ein einfaches Wort. Und der kommt zum gleichen Ergebnis, dass die Sozialisierung im Elternhaus sehr starke Auswirkungen auf die weitere Nutzung hat. Lustigerweise habe ich im Mühlviertel dann eine Familie getroffen, mit denen ich gesprochen habe, und die haben gesagt, na, eigentlich ist es bei mir genau umgekehrt. Ich bin so gequält worden in der Schule damit, dass ich dort hin müssen habe und dass es nicht freiwillig war, dass ich nachher gar nicht mehr hingegangen bin. Aber grundsätzlich ist die Tendenz so, wenn man es gewohnt ist von zu Hause, dann geht man auch und dann fühlt man sich wohler.
Müssen wir
Ja, genau. Ja, ich finde, das ist ein sehr guter Einwand. Ich würde Sie nur bitten, dass in Zukunft ins Mikro sprechen. Der Kollege steht schon hinten und schaut schon die ganze Zeit und ist sehr aufmerksam, weil das einer der Qualitäten ist vom Salon, auch beim Nachhören, dass man weiß, was gefragt worden ist.
Also das ist das Thema Familie und Schule.
Ja, warum ich da gesprungen bin, hat natürlich einen Hintergrund, nämlich dass ich aus meiner persönlichen Sicht das Gefühl habe, dass in Kulturbetrieben immer sehr viel Augenmerk auf die Kinder gelegt wird, weil ich glaube, dass man versucht, in dieser Art ein Publikum zu erziehen. Aber ich glaube, dass es eben über die Familie geht. Und dass man das vielleicht auch nicht immer kompensieren kann. Indem man dann sagt, ja, ich mache so viel Jugend- und Kinderprogramme und wenn ich recht viel Jugend- und Kinderprogramme habe, dann werden die nachher alle wiederkommen. Das wage ich zu bezweifeln. Also ich persönlich. Ja? Aber das kann man ja dann fragen, weil ich meine, wie gesagt, der Pflichtbesuch macht noch nicht aus, dass ich mich dort wohlfühle. Und wohlfühlen tue ich, wenn ich einfach gern hingehe oder wenn das ein netter Anlass ist. Oder so. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Museum ist in Europa oder in Österreich und Deutschland extrem beliebt. Überhaupt. Also Kulturgenuss ist durchaus was Übliches. Deswegen gibt es auch relativ viel in der Museumsdichte im Vergleich zu anderen Ländern, wenn man nach Asien schaut oder so. Also wir im Mengsmuseum und andere Kulturbetriebe und sie kriegen auch einen Zulauf, was aber auf der anderen Seite dazu führt, dass das Thema Besucherzahlen immer mehr, diese Messung nicht mehr nach dem, was dort inhaltlich passiert, sondern kommt wer, zahlt wer, das stärkt sie. Erstens hat sie sage ich mal, verschiedene Ursachen in der vergangenen Entwicklung geben, dass das so ist. Und zweitens, wo mehr Wettbewerb ist, weil es mehr Institutionen gibt, fragt man natürlich auch, warum soll ich das erhalten, logischerweise. So, und vielleicht können Sie sich von diesen Eingangsfragen jetzt nur ein bisschen erinnern, was Ihre Erwartungen so sind an einem Museumsbesuch, weil das ist das, was ich Ihnen als Nächster gern sagen möchte. Ich habe die Erwartungen an den Museumsbesuch geteilt in eine offene Frage und in Fragen mit vorgegebenen Antworten. Und die Erwartungen an den Museumsbesuch sind eigentlich sehr, sage ich einmal, anspruchsvolle. Und ich tue das absichtlich jetzt auch so formulieren, weil es gibt so diesen Begriff der Erlebnisgesellschaft von einem gewissen Herrn Schulze. Und dieser Herr, und da hat es lang geheißen, dass sozusagen die Personen und die Menschen ja eigentlich immer nur eine Gaudi wollen und eigentlich keine Inhalte und dass das so schwierig ist. Und auch ich habe dazu tendiert, aufgrund meines Weges zu sagen, naja, manchmal muss man es halt netter gestalten, damit die Leute sich mit Inhalten auseinandersetzen. Aber das ist nicht richtig. Also ich bin eines Besseren belehrt worden. Die Menschen wollen lernen. Sie saugen Wissen, sie wollen Neues erfahren, sie wollen staunen, sie wollen eine Bereicherung erleben, sie wollen inspiriert werden. Und die Frage ist, wie man das alles erreicht, weil man muss schon sagen, es ist eine Fülle von Dingen, was die Menschen da teilweise erwarten. Aber unabhängig von dem Interesse, das sie an Kultur angeben, ist es eigentlich gleich. Das sieht man bei den vorgegebenen Antworten eigentlich recht gut. Links sind sozusagen die Personen mit weniger Kulturinteresse, sage ich einmal. Weil ich persönlich ja doch davon ausgehe, dass die wenig bis kein Kulturinteresse einfach nie, also ein bisschen trotzdem höher stapeln. Also das heißt, sie wollen beide Bildung und Lernen, sie wollen nur, sage ich einmal, höheren Kulturinteresse ist das Bildung und Lernen weiter oben und die mit geringerem Kulturinteresse wollen dabei ein Erlebnis haben. Also das heißt, sie wollen es auch, aber sie wollen in irgendeiner Form, es darf nicht so anstrengend sein und es muss vielleicht ein bisschen lustvoller sein. Und ich finde, dass das dadurch, dass das relativ wenig Abweichung ist, voneinander finde ich, dass da auch sehr viel Spannendes, das drin liegt, mit dem man konkret arbeiten könnte im praktischen Umfeld. Also vielleicht nur, damit Sie es auch lesen können, auf der linken Spalte steht als erster Erlebnis und Unterhaltung, dann in der zweiten Zeile steht bei beiden, links und rechts, interessante Themen aufbereitet bekommen und dann kommt auf der linken Spalte Bildung und Lernen und das ist beim sehr hohen Kulturinteresse ganz oben. Und die mit sehr hohem Kulturinteresse wollen dann zum Nachdenken angeregt werden. Das ist bei denen auf Platz 3 und das ist bei den mit geringerem Kulturinteresse auf Platz 4. Das heißt, der Unterschied ist auch nicht recht viel, der ist marginal. Ja? Und das finde ich recht spannend. Die schönsten Erlebnisse im Museum habe ich deswegen auch genommen, weil sind lauter offene Fragen, aber da zeigt sich dann vor allen Dingen eines, dass die Begegnung mit Kunstexponaten oft eigentlich schon ausreichend ist. Also, dass die Kunst für sich schon reicht und die Kunstvermittlung und deren Arbeit ich wirklich, wirklich schätze. Hallo? Ja, okay. Deren Arbeit ich wirklich, wirklich sehr schätze, aber sehr ambivalente Wirkungen haben kann und aber auch nicht immer das Wichtigste ist. Wenn, bin ich zu lebendig?
Nein, gar nicht.
Jetzt haben wir die neuen Mikros so gelobt und dann, ja. Aber die sind trotzdem super im Vergleich zu den alten.
Kunstvermittlung.
Kunstvermittlung. Und es ist bei der Kunstvermittlung so, dass Personen, Künstler oder überhaupt Personen, die Begeisterte sind. Wenn die erzählen, was sie sehen und warum sie begeistert sind, dann ist das die beste Wirkung. Ich glaube, es muss inhaltlich nicht einmal korrekt sein. Es geht nur darum, dass dieser Funke des Menschen überspringt. Ganz logisch, sagt man am Schluss von der Umfrage. Ja. Aber das handelt sich sehr stark um den Menschen. Und das Zweite ist, dass natürlich alles, und da kommt auch wieder die Emotion aus meiner Theorie ins Spiel, Besuche mit Kindern sind auch total super. Weil bei den Kindern sieht man ja die Reaktion und das ist auch wieder so emotionalisierend. Das heißt, gerade Familien gehen gern mit Kindern dorthin, weil die Freude der Kinder ansteckend ist. Was ja irgendwie witzig ist. Ja, und lebendiges Erlebnis wie Malen, Greifen, Ausprobieren, diese haptischen, sinnlichen Dinge kommen auch sehr gut an, weil wir halt einfach auch sinnliche Wesen sind. Also, und diese Dinge bleiben positiv in Erinnerung. So, was verhindert jetzt einen Besuch vom Museum? Das ist ganz einfach. Jeder sagt es eh die meiste Zeit, es fehlt uns die Zeit. Wir sind gestresst, wir haben irgendwie da was zum tun und einfach wir haben keine Zeit. Und an zweiter Stelle kommt dann, ja, wir wissen es ja nicht. Wir haben keine Information. Sie können sich nicht vorstellen, was ich immer bei Linz 09 anhorchen können habe. 2008 haben wir die Vorbereitungen gemacht, da bin ich herumgegangen und bin bei Freunden gesessen und die haben gesagt, die Linz 09 GSMBH macht ihre Arbeit so schlecht. Ich weiß doch nichts davon. Und ich habe gesagt, sei mir nicht böse. Du bist in Leonding, da wird das Magazin zugestellt. In der Gratiszeitung Tipps ist das Programm wöchentlich ganzzeitig abgedruckt. Das heißt, du hast da Wahrnehmungsproblem, aber die machen nicht ihr Hocken falsch. Da habe ich gesagt, ja, aber so ist es. Sag ich mir, und das muss man ganz ehrlich sagen, wir sind manchmal nicht aufnahmebereit. Aber jedenfalls, trotzdem, egal, die Informationen dringen nicht durch. Das kann aber auch diese Digitalisierung sein, weil es gibt schon Kulturbetriebe, die einfach in dieser Digitalisierung, in dieser Erzählung über verschiedenen Kanälen einfach Schwierigkeiten haben. Das liegt aber vielleicht, behaupte ich jetzt da, daran, dass diese Aufgabe des Sammeln, des Bewahrens, des Vermittelns, die wir da ganz am Anfang gehört haben, dass das ein bisschen umfangreicher ist. Im Zuge der Digitalisierung, die sich ja verändert hat mit dem Netzwerk, das ich am Anfang gesagt habe. Der dritte Grund, warum man nicht geht, ist, die Erreichbarkeit ist mit hohem zeitlichen Aufwand verbunden. Das heißt, wir sind wieder bei Punkt 1, Zeitmangel. Das ist vor allen Dingen für Personen am Land ganz wichtig, weil die sagen, ich fahre nur in die Stadt rein, wenn wer mitgeht. Also das heißt, die machen das dann überhaupt zum Ausflug, weil wenn man jetzt sich überlegt, in Linz sind sie und die meisten, die Umfrage, ich weiß nicht, manchmal gibt es Pause. Und die meisten, die an der Umfrage teilgenommen haben, waren Oberösterreicher, obwohl ich auch Deutsche. Ja, schau mal. Weil ich kann halt nicht so gut reden, wie man schon hört. Bin ja ein bisschen verkühlt. Also man verzeihe das akustische Problem. Aber ich habe gesagt, ich hoffe, meine erotische, rauchige Stimme macht es angenehmer. Ja?
Das ist ein Vermittlungsaspekt.
Ja, das ist ein Vermittlungsaspekt, ja. Ja, und dann ist es so, dass die Öffnungszeiten trotzdem von über 20% als Verhinderungsgrund genannt werden. Die Eintrittskosten sind es weniger. Das muss man auch mal ganz spannend sagen, weil es ist auf Platz 5. Eintrittskosten sind vor allen Dingen für Frauen ein Problem, die aber tendenziell ein erhöhtes Kulturinteresse haben. Wobei das, wir haben ja eigene Auswertung zwischen Frauen und Männern gehabt. So viele Unterschiede gibt es nicht, aber tendenziell ist es schon so, dass Frauen ein bisschen aktiver sind. Also da muss man ein bisschen aufpassen, weil ich will die Männer da jetzt auch nicht diskriminieren. Also es gibt auf jeden Fall Männer mit ganz viel Kulturinteresse, aber die Frauen sind vielleicht die sich mehr die Informationen suchen und die aktiveren sind. Und es gibt Untersuchungen, zum Beispiel in der Oper, die belegen, dass die Männer vorwiegend als Begleiter in Erscheinung kommen. Das heißt, die brauchen, wenn der es verzahnt, die haben verzahnt. So viele, nicht alle. Wie überhaupt, bitte. Umfragen sind, ich gelte immer für manche, aber nicht alle. Ganz wichtig. Ja, was zeigt jetzt Unwohlsein im Museum? Und jetzt bin ich eigentlich schon auf der vorletzten Folie, weil das finde ich total spannend. Unwohlsein erzeugt bei allen die gezwungene Atmosphäre. Also oben ist das Gesamtergebnis und im Gesamtergebnis sieht man, gezwungene Atmosphäre ist für alle eigentlich furchtbar. Man fühlt sich vom Personal oder anderen beobachtet, mingen wir auch nicht, wir wollen unsere Ruhe haben. Benötigt das Vorwissen fehlt. Ja, da kommt das natürlich dann einer, wo ich mir dann auch immer denke, wenn dauernd wer sagt, wie sie sicher wissen, dann fühle ich mich einfach blöd. Ja, also ich gebe das auch zu. Dann fühle ich mich einfach, dann denke ich mir wieder, ich weiß nur so wenig von der Welt. Oder ich habe so viel versandt. Ja, dann kommt die Architektur und Aufenthaltsqualität. Das sind auch 32%. Das sind Sitzplätze und Raumgefühl. Und dann kommen Verhaltensregeln mit 30%. Also das kein Essen, kein Trinken, kein Fotografieren, die Tasche abgeben, das tu nicht, ganz schlecht. Gut für alle. Was jetzt schon so ist, ist, dass Menschen sozusagen dass es da ein bisschen einen Unterschied gibt, je nachdem, wie das Kulturinteresse ausgeprägt ist, dass Personen, die wenig bis mittleres Kulturinteresse angeben, dass die einfach, sage ich einmal, dieses fehlende Vorwissen, das einen höheren Anteil hat als bei denen, die in irgendeiner Form sie als sehr stark kulturinteressiert bezeichnen. Das liegt aber daran, dass das ja meistens dann, sage ich einmal, Studierte sind, so wie es meine Umfrage zeigt, und die natürlich einfach auch wissen, dass viel Bildung haben. Also das ist ja ein Selbstverständnis, das Hand in Hand geht. Wenn ich mehrere Bildungskanäle hinter mir habe, dann weiß ich irgendwann einmal, dass man das Vorwissen gar nicht füllen kann, sondern dass das vielleicht ganz normal ist, dass ich nicht so viel weiß oder nicht alles wissen kann. Gut. Und damit komme ich zum Fazit, das ich so formuliert habe, dass wir hoffentlich auch ganz gut in eine Diskussion kommen können. Und zwar, Museen sind enorm beliebt, steigende Besucherzahlen. Es ist in den letzten Jahren auch sehr viele Institutionen sind über Jahrzehnte entstanden, sage ich mal, um Gemeinden in Wert zu setzen. Die werden auch ganz gut besucht, muss man trotzdem sagen. Allerdings ist aus meiner Sicht und mit Blick auf die Ergebnisse durchaus möglich, dass man eine Optimierung bei Dienstleistungen macht oder auch in der Positionierung. auf das bin ich jetzt weniger eingegangen. Die Dienstleistung betrifft alles, was die Qualität von Mensch zu Mensch betrifft. Also wenn ich es als Marketing sozusagen Fachfrau betrachte, was ich ja in meinem Ursprung bin, dann ist das Museum in der BWL ein reines Dienstleistungsunternehmen. Und damit ist es so, dass es eigentlich eine hohe Konzentration auf das Personal legen müsste, unabhängig vom Inhalt. Ja? Und dann könnte man einiges noch machen, aber da geht man natürlich bei einem normalen Dienstleistungsunternehmen davon aus, dass das nicht irgendwelche sogenannte Dokumentationen für die Nachzeit schreiben muss. Ja? Also weil im Regelfall tut der Dienstleistungsunternehmer, sage ich mal, Friseur oder Kosmetikerin, die macht ihre Dienstleistung, aber die tut nicht sammeln, bewahren, vermitteln, ausstellen. Ja? Die macht weniger. Die Digitalisierung ist eine große Herausforderung, weil sie die Ansprache von verschiedenen Szenen und Gruppierungen möglich macht, aber auch nötig. Und das heißt, für eine Institution, die verschiedene Dinge abdecken muss, ist das eine Schwierigkeit, weil auf einmal müssten, im Idealfall, wenn man Philipp Kotler liest, sage ich einmal, müssten die Werkstätten auf einmal aus der Werkstatt berichten und der Tischler müsste jetzt schreiben, dass er irgendwie anfängt zum Bohren oder zum Zuschneiden. Im Idealfall. Das heißt, jeder in dem Betrieb muss eine Medienkompetenz haben, damit der schnell und rasch aus sich schicken kann. Oder die Marketingabteilung wächst an und tut Ressourcen auch in Anspruch nehmen.
Entschuldigung, ja? Nachdem die ja alle eine Marketingabteilung besitzen, ist es eigentlich ja logisch, dass in die Digitalisierung das Marketing gehen muss. Könnte es sein, dass einige Institutionen wenig Interesse haben, dass das umändern und da mehr Ressourcen bereitstellen in der Digitalisierung, weil es vielleicht die Zielgruppe gar nicht so wünschen?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube erstens, dass das eine Bildungsfrage ist. Also das heißt, diese Personen, die jetzt am Zug sind, sind ja, sage ich mal, da kommt jetzt erst zum Teil eine Generation nach, die diese digitalisierten, also diese Social Media und so weiter Tools so handeln kann, dass sie es selbstverständlich handeln kann. Und dann darf man nicht vergessen, also ich bin ja 74er Baujahr und da ist das Buch heilig.
Ich bin auch 70, für mich ist es nicht heilig.
Ja, aber es ist an sich so, dass diese Kulturinstitutionen dafür da sind, dass sie Bücher schreiben. Und in irgendeiner Form, sage ich mal, Wissen aufbereiten für die nachfolgende Generation. Und natürlich passiert jetzt eine Katalogisierung von digitalen Inhalten. Das heißt, die Museen fangen an, dass Archive anlegen, wie zum Beispiel das Elektroniker Center oder online digitales Archiv. Aber bis zu einem gewissen Grad muss man sagen, man müsste es für beide machen. Das heißt, ich müsste es für offline und für online machen. Und damit habe ich eigentlich eine doppelte Arbeit, die ich anders arbeiten muss. Und das kann ich nicht mit der gleichen Marketingausstattung machen wie vorher, bei schwindenden Budgets. Und das ist das, was man einfach auch ganz klar sagen muss. Also ich kann, ein Buch muss ich anders aufbereiten als ein Online-Archiv. Und es braucht eine andere Arbeitsweise. Und wenn ich beides parallel mache, dann muss ich doppelt Personal damit versorgen. Und deswegen möchte ich jetzt was vorziehen, und zwar wir als Gesellschaft müssen uns oder als Publikum müssen uns auch fragen, welche Kulturbetriebe wünschen wir uns? Oder was hätten wir gern? Wie soll ein Museum ausschauen? Werden die Museen in Zukunft wirklich so viele Aufgabenbereiche abdecken? Oder wird es zum Beispiel nur mehr digitale Museen geben? Gibt es übrigens schon. Und wird es vielleicht einfach nur mehr Häuser geben, die nur ausstellen? Oder sie einfach auf gewisse Bereiche konzentrieren? Und ist es nicht auch so, dass auch wir uns fragen müssen, was erwarten wir uns von unseren Kulturbetrieben? Was wollen wir von denen? Wollen die, dass die viel zu einliefern, oder wollen wir, dass die Qualität mit uns leben, im Austausch, in der Interaktion, auch gerade wenn es darum geht, dass immer nur noch Besucherzahlen gefragt wird. Ja, also das, sage ich mal so kollektiv, dass wir uns das überlegen. Und was ich finde, was sehr einfach möglich ist und was alle glücklich macht, ist Architektur- und Raumerlebnis verbessern. Das geht relativ einfach mit operativen, sage ich mal, Maßnahmen. Es ist eh über die Jahre schon passiert, wenn man sich die Gastronomie anschaut, die überall dabei ist und so. Also da wird eh schon viel gemacht, aber da geht nun mehr um das Wohlfühlen, sage ich mal, gerade im Eingangsbereich und im Verabschiedungsbereich zu optimieren. Weil mittendrin, finde ich, soll die Kunst Kunst sein, und das möchte ich auch sagen, es kommt keine Kritik an der Kunst. In der ganzen Umfrage habe ich ganz wenig Kritik, Rückmeldungen gekriegt in offenen Fragen, wo wer gesagt hat, das Kunstwerk war blöd oder ich habe es nicht verstanden oder so. Das ist es nicht. Es ist rundum und dumm. Es sind lauter kleine Punkte rundum und dumm, die stören. Und ich glaube schon, dass das gut ist, dass man das aufsagt. Und auf der anderen Seite würde ich mir auch wünschen, dass man als Publikum mutig ist und auf die Institutionen zugeht und da einfach auch Anregungen abliefert. Die Leute dort sind sehr offen dafür, aber sie sitzen manchmal auf einem anderen Kommunikationsplaneten. Und das ist auch ganz normal. Ja, also das ist, aber sie sind sehr froh, wenn sie wer für ihre Arbeit interessiert, und sie sind meistens recht offen dafür. Ich kann mich nur gut erinnern, wie ich mit zwei Kulturdirektorinnen gesprochen haben, die, wo es um Publikumsgewinnung gegangen ist, und die haben gesagt, ja, sagen Sie uns, wie wer sie mehr für unsere Arbeit interessieren kann, weil wir machen das total gern. Und deswegen würde ich jeden gerne ermutigen, hingehen, Fragen stellen, interagieren. Ich bin meistens recht glücklich, dass man kommt. Ja. Ich freue mich auf Fragen.
Danke. Du musst da, glaube ich, bist da raus. Ah. Vielen Dank, Barbara. Ich bin dann natürlich mit vielen resonant. Viele der Themen, die du da ansprichst, gelten ja nicht nur fürs Museum, sondern beschäftigen mich oder uns auch als Orchester, wo ich eben auch tätig bin, ist ja auch so ein historischer, alter, tradierter Danker. Das sind ähnliche Fragestellungen, die, glaube ich, überhaupt in der Gesellschaft in vielerlei Hinsicht und sogar an der Universität sozusagen die Sache der Vermittlung, wie gehen wir das an, wie sprechen wir über unsere Sache? Da spreche ich jetzt aus dem Selbstverständnis auch der jeweiligen Kunst- und Kulturinstitution. Das eine ist, darüber zu reden und zu kommunizieren in vielerlei Sprachen, und die Sprachen werden ja sozusagen die Sprachvielfalt mit den Menschen, mit dem Publikum und vor allem mit dem Nicht-Publikum zu kommunizieren, erfordert ja eine Vielsprachigkeit halt als Institution, als Kultureinrichtung. Das ist eben auch durch die sozialen Medien viele Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass dieses Bewusstsein für die sozialen Medien, gerade in unserem Bereich, jetzt erst wächst, dass das wichtig ist, sozusagen. Ja, von jenen, die sagen, wir sind für die Kunst zuständig, wir machen eh unsere Sache, wir spielen unsere Symphonie, dort hängen die Bilder, sagen, dass wir Bewusstsein. Und ich selber begreife Marketing auch als was anderes, weil das beschäftigt uns beim Orchester sehr, sozusagen von den Inhalten her, vermittlerisches Marketing zu machen. Das heißt dann nicht nur immer sozusagen, das klingt immer alles so isoliert. Ein Punkt, bevor man in die Diskussion ist, was ich dabei auch spannend finde, weil du hast das auch angesprochen, dass das ja Dienstleistungsunternehmen ist. Das ist ein Museum und ein Orchester, ein Opernhaus ist klarerweise ein Dienstleistungsunternehmen. Und da sage ich, vielleicht müsste es sozusagen im Bewusstsein und im Selbstverständnis der Institutionen sich vielleicht auch wandeln, dass sie sich selber wieder mehr als Mitgestalter der Gesellschaft verstehen. Das macht nämlich einen anderen, sozusagen, wir wollen nicht nur eine Dienstleistung anbieten, sondern wir wollen mitspielen in der Gesellschaft. Das ist vielleicht ein bisschen eine pathetische Ansage jetzt. Oder stecken eben viele Sprachen auch vom Selbstverständnis der Kulturinstitution. Das Wichtigste ist offensichtlich, was man allen schenken müsste, Zeit, 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 weil dann wird man wieder auch mehr ins Museum gehen. Ne? Kann man das?
Ja.
Zeit nimmt man sich, oder?
Ja, Zeit nimmt man sich, und mir fallen dazu zwei Sachen ein. Also das eine ist ja, dass man sagen muss, im Hinblick auf die Kultur, es ist ja eigentlich ein neues Phänomen, dass pro Kulturbetrieb immer einen künstlerischen und einen kaufmännischen Leiter gibt. Wenn wir uns zurückerinnern, dann ist es noch nicht so lange her, dass es nur künstlerische gegeben hat. Nur ist das teilweise ausgeartet, ja, also finanzieller Natur. Und daraufhin hat man gesagt, okay, dann darf man einen Kaufmann dazu stellen. Was macht der Kaufmann? Betriebswirtschaft, logisch. Und normalerweise ist es schon so, dass der Künstlerische sozusagen dann drüber steht, aber in Zeiten von Sparzwängen wird das natürlich schwieriger. Und was ich auch noch sagen möchte, im Hinblick auf verschiedene Sprache und Begegnung, glaube ich, müssen wir alle ermutigen dazu, ein bisschen lockerer zu werden. Und zwar einfach auch ein bisschen einen Humor zuzulassen und ein bisschen, also sowohl die Kulturinstitutionen wie auch das Publikum, dass man einfach sie von auf Augenhöhe begegnet. Und wenn man das tut und nicht Angst hat, dass man dauernd was Falsches sagt oder falsch ist und die Leute dazu ermutigt, einfach zu sagen, ich weiß das nicht, wenn ich es nicht weiß. Und zu sagen, ich weiß aber, wenn wer das weiß. Dann kann die Dienstleistungsqualität rapide in kurzer Zeit steigen. Aber dazu muss ich auch von, und das ist Digitalisierung, heißt ja auch eines, dass die Art der Arbeit nicht mehr so möglich ist wie früher. Weil früher ist jeder Satz von der Geschäftsführung freigegeben worden in einem Pressetext. Das ist jetzt vielleicht jemand, der nicht im Marketing ist, nicht so klar, aber auch im Museum, jeder Satz, der dort gehangen ist, ist freigegeben worden. Und die Kulturvermittler haben im Normalfall eigentlich ein sehr starkes Programm, was sie sagen dürfen und was sie nicht sagen dürfen. Und sie dürfen ja nichts Falsches sagen, weil wir sind ja in einer Form einer Bildungsinstitution. Aber das verunsichert. Es ist erstens bildet Hierarchien ab, ja. Deswegen tut der oder die Frau, die da aufpasst, dass alles gut rennt vom Security-Personal, deswegen sagt die ja auch nichts zur Kunst. Ja. Und deswegen ist ja das auch so eine komische Atmosphäre. Weil, ich meine, das sind ja Aufpasser.
Naja, klar. Also sozusagen, man muss ja eingeweihter sein, um überhaupt, halt, dann weiß man, wie man die Hemmschwelle betritt.
Genau.
Ich rede auch vom Konzert, dann weiß ich, wie es geht ja um Rituale, um Kodex, die tradiert sind, dass man zwischen Sätzen nicht applaudieren darf und so, ja, weil wenn das passiert, dann wird man sowieso gleich schräg angeschaut. Ja. Das sind natürlich alles komische Rituale, die auch wieder zu hinterfragen sind. Ne? Soweit muss man mal überkommen, du hast ja diese Hemmschwellen, es geht uns ja auch im Salon, viele sagen ja, die kennen wir, dann haben wir das Luxusproblem, dass man ja immer das auch kursiert. Kepler-Salon braucht man gar nicht hin, weil der ist immer so voll, da kriegt man keinen Sitzplatz. Das ist ein Luxusproblem, stimmt aber nicht. Also man kriegt guten Platz. Und wenn man mal da war, dann weiß man, dass das sozusagen keine Frontalsituation, sondern das eigentlich ganz gemütlich ist. So empfinden Sie zumindest, dass das eigentlich auf Augenhöhe passiert und dann ist schon beim nächsten Mal die Himmel. Man muss mal reinkommen sozusagen. Und das ist ja auch diese Tempelfunktion, ob jetzt Konzerthaus oder Museum, ich weiß ja nicht, wie ich mich benehme, wie komme ich da hin. Du hast das ja thematisiert mit den Eingangssituationen sozusagen. Genau. Aber eröffnen wir mal. Hat wer Fragen, Anmerkungen? Bitte schön.
Ich bin ein bisschen verwundert, dass die für mich wichtigste Frage für diese uninteressant ist. Du hast vorher erzählt von dem Beispiel aus Leonding, wo ihr einmal in der Woche in der Zeitung den Ablauf, das Programm geschalten habt, wo ihr wahnsinnig viel da habt und dann hat derjenige gesagt, der hat es trotzdem nicht gewusst. Ich glaube, dass genau das der Punkt ist für die Zukunft, um zu überleben. Weil es ist so wie bei der Kommunikation, es ist vollkommen nebensächlich, wie du etwas meinst. Wenn der angefressen ist, ist er angefressen. Egal, ob du das so gemeint hast, böse gemeint hast oder nicht. Das heißt, wenn du in der Kommunikation oder wenn man sich in der Kommunikation ein bisschen auskennt, geht es nie darum, was der Sender meint, sondern was der Empfänger versteht. Und in dem Fall ist es das Wichtigste überhaupt, warum hat der das nicht gewusst? Und da widerspreche ich da, die haben ihren Job nicht gut gemacht, weil hätten die ihren Job gut gemacht, hätte er das gewusst. Dann hätten sie nämlich einen Kanal gefunden, um den zu bedienen. Vor 15 Jahren, wie ich begonnen habe, von Kunst zu leben, war es ausreichend, 10 Plakate aufzuhängen, dann hast du 300 Leute gehabt, egal wo. Hängst du heute 10 Plakate auf, hast nicht einmal 30. Das ist ein Fakt. Und ich erlebe es immer wieder, dass ich bei Veranstaltungen 300, 400, 500 Leute habe, wo ich mir denke, da sind ja gar nicht so viele Häuser. Da sind ja gar nicht so viele Menschen. Und dann wieder in Städten 50 Leute, 60 Leute, 70 Leute da sind, wo du denkst, das gibt's nicht. Da sind 200 Plakate hängen da, die habe ich überall gesehen. Und die größte und spannendste Frage, das war eigentlich auch der Grund, warum ich hergekommen bin, weil ich eine Antwort auf diese Frage haben will, was muss man tun, um die Menschen, die klassisch nicht mehr zu bedienen sind, zu erreichen?
Also dazu möchte ich zwei Sachen anmerken. Das eine ist, die Freundin, mit der ich das Gespräch geführt habe, die habe ich schon ganz gut kennt. Und es gibt halt einfach Gruppen, die das immer wieder als Kritikpunkt anmerken, aber nicht differenziert sind. Und was aber die Digitalisierung mit sich bringt und was ich versucht habe, mehrmals zu sagen, ist, dass du in der heutigen Zeit, dass es Beziehungskreise gibt. Und du musst sozusagen unterschiedliche Beziehungscluster bilden. Und am geschicktesten ist, du gehst von deinem Beziehungscluster aussehen und du hast thematisch aussehen. Und es hilft manchmal nicht einmal mehr, die Gießkanne zu machen. Es ist eine Mischung. Und die Digitalisierung bedeutet natürlich eine Übersetzung an ein breiteres Publikum. Und das ist genau das, was ich meine. Und die Kommunikation ist extrem aufwendig, wenn du das gut machen willst. Wenn du Content machen willst im Internet, auf Social Media, dann hast du echt einen Fulltime-Job.
Da bin ich schon bei dir, aber die Frage ist, wie man das umgehen kann, weil es hat nicht jeder die Fähigkeiten, ja, aber es muss ja Wege geben, die Leute zu erreichen. Wir sind alle übersättigt. Ja. Wenn du in der Früh um 10 Uhr das 18. Mal aufs Handy geschaut hast, hast du mehr Informationen wie andere Menschen in einem halben Leben früher. Ja. Also du bist wahnsinnig, es findet eine wahnsinnige Übersättigung statt, weil jeder hat mindestens ein, zwei Nachrichten-Apps drauf, du hast Facebook, du hast Instagram, ja, und kriegst wahnsinnig viel an Informationen. Aber es muss ja trotzdem Möglichkeiten geben, Menschen zu etwas zu bewegen, was sie von sich aus eigentlich gerne tun würden.
Ich mache jetzt wirklich lange Veranstaltungen und ich mache sehr viel Veranstaltungskommunikation. Fakt ist, es gibt so viel Angebot wie noch nie. Und die Frage, die ist einfach, das ist Hölle heutzutage. Und das kannst du nur in Handarbeit machen. Und manchmal sind die alten Mittel die gescheitersten. Das heißt, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man manchmal glaubt hat, indem man x Mails ausschickt, verkauft man. Aber es ist eine Kombination von verschiedenen Methoden. Das wäre sehr umfangreich, finde ich, heute abzuhandeln. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist so. Die Menschen sind gesättigt, auch ich. Und ich habe nicht jeden Tag Lust, Kraft, Laune hinauszugehen. Und dann kannst du mich auch nicht erreichen, weil dann sicher ist, aber es dringt nicht durch, weil ich nicht offen bin dafür. Meine Erfahrung.
Ich wollte eigentlich an Norbert fragen, ob es Bock nach Hester auch nur 15% der Veranstaltungen nach 18 Uhr spielt. Weil die Museen haben normalerweise einen langen Eröffnungstag und ich finde, dass die ein Jahrhundert zurück sind und in einem beamteten System vielleicht im Hintergrund haben, wo man sagt, natürlich arbeitet keiner gerne am Abend, auch von den Aufsehern und so weiter. Nur von meinem Freundeskreis arbeiten 80 oder 90% zwischen 8 und 18 Uhr immer, oft sogar länger. Und wir sind aber alle Leute, die am Abend einmal gern was unternehmen und ich muss nicht 4 Stunden im Beisel sitzen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich mir eine Kurzführung Lasnik gebe für eine halbe Stunde oder Stunde, wo zwei, drei Werke gut vermittelt werden und dann gehe ich nur auf ein Seidelbier oder auf ein Achtel. Es bewegt sich da gar nichts und ich glaube, dass da ein Muster zu erkennen ist, dass nämlich die Museen zwar optimieren und auch die Kulturdirektorinnen, oder wie du gesagt hast, natürlich offen sind, aber die wirklichen, also wirklich große Sprünge mal zur Seite zu springen und dann neu zu beginnen, neu zu denken, sind nicht viel bereit, glaube ich.
Zu deiner Frage, natürlich sind unsere Veranstaltungen vor allem am Abend. Aber gerade dieses Zeit- und Öffnungsthema finde ich ja wahnsinnig spannend. Ja. Um jetzt kurz aus dem Orchesteralltag, wir haben jetzt zum Beispiel den Samstagvormittag entdeckt. als Konzertfläche für unsere Kammermusik. Und das war jetzt gar nicht, ist nicht so typisch, Sonntagsmatinee ist klar. Aber es gibt durchaus sozusagen, der Samstagvormittag funktioniert. Es kommen Leute. Also das ist schon mal sozusagen eine Abweichung von der Norm. Was auch interessant ist, sozusagen ist aber ein anderes Format jetzt im Musikkontext, ist unser Großprobenformat, das zum Mittag eine halbe Stunde ist, wo erklärt wird, wo man in eine Probe eintaucht. Das boomt auch immer mehr. Ich meine, da waren zuletzt schon 300, 400 Leute. Es ist sicher genau diese Fantasie, gerade auch, wobei es ja verschiedene Arten der Kunstausübung, ne, Musik ist ein flüchtiges Ereignis, findet dann statt, wenn es gespielt wird, zumindest live. Ein Bild hängt ja 24 Stunden, wäre sozusagen der Zugang auch irgendwie einfacher.
Ja, ich persönlich, um auf das dahin zu kommen, ist zum einen ist es so, dass die Donnerstagabende teilweise ganz schlecht besucht sind. Das heißt, sie sind betriebswirtschaftlich sehr aufwendig, teuer und sie werden schlecht besucht. Und dann entscheidet man sich, dass man sozusagen untertags das macht, weil dann die Schülergruppen, glaube ich, vorwiegend kommen. So. Aber was ich glaube, ist, dass diese Wellness-Formate, diese Kurzformate eigentlich ganz gut gegangen. Und da gab es noch viel mehr Spielwiese. Und dieses Mittagsformat, das ihr habt, ist genau sowas. Das dauert eine halbe, dreiviertel Stunde, dann bin ich wieder draußen. Und es ist nicht zwei Stunden, es ist nicht der ganze Abend weg, ich bin nicht angefühlt, ich muss nicht, es ist was, was einfach mitgeht, was ich kombinieren kann. Und ich glaube, da gibt es noch Dinge, die zu machen sind, wo ich sage, ich tue die Gemeinsamkeit mit meinem Freund intelligent verbringen und kann dazu ein Seital trinken. Deshalb ist ja auch im Salon möglich, dass man Getränke mitbringt, da jetzt und sich hinsetzt und an der Bar holt und Vierer geht. Und ich glaube, nach dem gibt es viel mehr Bedürfnis. Und da kann man sich viel mehr erlauben. Passiert aber zum Teil auch. Weil zum Beispiel jetzt beim Nordico, die gehen aus zu den Wirten. Die machen Exkursionen. Aber die machen so viele spezifische Programme, dass das dann keiner mehr mitkriegt.
Für sich das Mikro. Männer machen sie immer wichtig, auch wenn sie kein Mikro haben. Eine ganz kurze Frage, mich verblüfft ist Quantität vor Qualität, diese letzte Aussage. Kannst du da bitte noch ein paar Worte dazu sagen, weil es ja genau dem widerspricht, was du jetzt gesagt hast, eine halbe Stunde ins Museum und nicht.
Die Besucherzahlen. Dass man nicht immer nur auf Besucherzahlen schaut, sondern...
nicht beim Publikum.
Ja, dass das Publikum nicht nur in Besucherzahlen gemessen wird, sondern auch in der Qualität der Begegnung. Dass man sagt, hat ein Diskurs stattgefunden, hat man sich wohl gefühlt, dass man da ein bisschen tiefer reingeht und nicht sagt, Stricherlisten machen und verzweifelt, sobald wer an Zeichen einsetzt, der Stricherl macht. Also... Ja, also...
Kann man anders lesen, ja.
Ja, okay. Aber das ist, also in der persönlichen Ausführung war das mir das Wichtige eigentlich zu sagen, wir müssen uns als Gesellschaft fragen, was hätten wir gerne, welche Form. Also, und ich finde auch zum Beispiel bei Nachbesetzungen einfach, also und das soll jetzt keine Kritik am Brucknerhaus-Chef sein, am Neichen, aber wie die Bestellung zu dem passiert ist, finde ich sehr spannend, weil man hätte ja auch fragen können, was wollen wir in der Stadt haben? Brauchen wir das Brucknerhaus in der Form oder können wir das neu denken? Weil wir haben ja schon das Bruckner Orchester und ich finde, das würde eigentlich dazugehören, damit ich Innovation ermögliche, dass ich da ganz aufmache und zumindest diesen Dialog führe, egal was dann rauskommt.
Das ist ein schwieriges Fass, was du jetzt da aufmachst, ja, ich weiß nicht, ob man sozusagen das befragen und abfragen kann und zur gesellschaftlichen Diskussion stellen kann. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das glücklich wäre, weil ich weiß nicht, was da rauskommt. Da hätte ich ein bisschen Bange und Angst dafür. Sozusagen, ich glaube, wir müssen einfach wieder aus Institutionen mehr Bewusstsein schaffen, dass es wichtig ist, dass es ein gesellschaftlicher Wert ist. Und man, mir ist jetzt da noch eingefallen, sozusagen mit dem Museumsbesuch. In Wien, im Kunsthistorischen Museum, gibt es ja dieses Format Ganymed.
Ja, rennt wie die Hölle. Ja.
Ich war leider noch nicht dort, aber ich habe große Sehnsucht.
Immer warst du auch dabei?
Ja, genau. Wo halt irgendwie Musiker zu Bildern, wo getanzt wird, wo sozusagen so die Kunstvermittlung über die Kunst passiert. Es ist ganz schwer, glaube ich, zum Teil Karten zu kriegen, weil die so schnell wieder verkauft. Und ob man nicht sozusagen in diese Richtung auch mehr denken muss. Oder was du ja gesagt hast am Anfang, ich würde gerne mal befragen, wie weit bewusst ist, welche Funktionen ein Museum eigentlich hat. Ja. Dass da sozusagen ein Depot gibt, dass da geforscht wird, da bin ich nicht ganz so sicher, ob das so schnell bei einer Befragung kommt, sozusagen, dass das zu einer Aufgabe eines Museums kommt. Das ist, man wird sagen, da hängen Bilder an der Wand.
Ja, wobei, da möchte ich schon was sagen, was ich total spannend gefunden habe, das ist, dass bei der Umfrage rauskommt, dass die Leute, die weniger Interesse angeben, für die Kernaufgaben bis zu einem gewissen Grad vielleicht mehr Verständnis haben, weil die mehr Kulturinteresse haben, nämlich irgendwann anfangen, diese Kulturbetriebe für sich zu vereinnahmen. Verkürzt formuliert. Mhm. Das heißt, die wollen dann viel mehr Interaktion haben und das ist natürlich auch ein Anspruch, den sie stellen in der Vermittlung, während die anderen sagen, ja, die haben halt einfach verschiedene Aufgaben. So habe ich das interpretiert zwischen den Zeilen. Und das ist mir auch manchmal passiert, dass du in einem Theater bist und dann horcht wer mit, der offensichtlich Theaterfreund ist, und dann dein Gespräch korrigiert. Oder dass irgendwelche Leute hergängen, das ist auch in der Umfrage drin gestanden, die sie persönlich unterhalten und es kommt irgendeiner, der offensichtlich Stammkunde ist und korrigiert die. Da wird das Publikum fürs Publikum zur Bedrohung. Das ist ja grotesk.
Ich wollte genau zu dem letzten Punkt jetzt schon vorher was sagen. Sie haben sehr schön die Aufgaben des Museums aufgezählt und da war ja ganz deutlich, dass das Vermitteln und Ausstellen nur ein Punkt ist. Nur dort ist Publikum. Und deswegen dem Museum jetzt vorzuwerfen, sozusagen, sie müssen mehr für die Besucher und so weiter machen, 3/4 ihrer Tätigkeit geht für Sammeln, Bewahren für die Zukunft, für die Gesellschaft, für uns alle. Aber nicht nur für jetzt, für die Leute, die jetzt hineingehen und jetzt was sehen wollen. Und das ist, abgesehen davon, dass man ja auch Auskunftsperson ist und was auch immer, ist es immer ein bisschen schwierig, das den Leuten zu vermitteln. Sie haben es schon, nämlich, ich meine jetzt nicht die Inhalte vermitteln, sondern das, was Sie jetzt auch gesagt haben, was ein Museum, was die Aufgaben eines Museums sind. Das ist weit weniger. Früher waren gar keine Besucher dort. Und manchmal wünscht man sich tatsächlich als Museum keine Besucher, weil das bindet so wahnsinnig viel Ressourcen, die man eigentlich braucht, um die Dinge, die man hat, zu vermehren, zu erhalten, zu beforschen und nicht auch noch die ständig wachsenden Ansprüche der Besucher zu befrieden.
Ja, ich wollte das eigentlich schon vermitteln, aber ich glaube auch, dass die Aufgabe sehr komplex ist, deswegen habe ich auch diesen Punkt geschrieben, welche Kulturbetriebe wünschen wir uns als Publikum, weil es kann ja die Lösung vielleicht auch bedeuten, dass man sagen, es gibt einfach, die Forscher sollen forschen und es gibt reine Vermittlungshäuser. Also, ja, es gibt sehr differenzierte Museumsmodelle. Also es gibt Modelle, die nicht immer alles machen. Und ich glaube, man muss, es wird nicht für alle funktionieren, es ist auch abhängig vom jeweiligen Fachfeld, aber es würde manches auch erleichtern und es würde manche Tiefe vielleicht ermöglichen. Aber das werden die Fachleute diskutieren. Mikrofon. Der Herr da hin? Also okay. Ja, Entschuldigung.
Ich bemängle schwerwiegende Sachen in der Auswahl der Objekte und in der Präsentationstechnik.
Das Mikro wegen näher, bitte.
Zu weit weg. Es hat beispielsweise im Lentos Kunstmuseum eine Ausstellung mal gegeben. Da wurden Audiogeräte gezeigt, die sind dort gestanden. Vergammelte alte Tonbandgeräte, eine kurze Erklärung dazu, völlig sinnlos. Es ist ein Tisch dort gewesen, bei dem erklärt wurde, da sind Fische drinnen gewesen bei der Präsentation der Ausstellung. bei uns und hier ist es nicht möglich aus Gründen des Tierschutzes. Wozu stellt man dann den Tisch hin mit verkalkten Scheiben? Völlig sinnlos. Und darüber hinaus auch die Erklärung der Exponate. Sehr häufig sieht man, auch Lentos, aber auch in anderen Museen, Morico ist ein bisschen besser, dass viel zu klein beschriftet wird. Da gibt es eine Erklärung des Objektes, dieser 1,10 Meter über der Erde. Da muss der Erwachsene hinknien. Und auf die Frage, warum tut es so weit runter, dass es auch die Kinder lesen können. Und das in einer Schrift mit 6 mm Größe. Wenn ich mich 6-mal hingekniet habe, um mir das zu lesen, dann habe ich die Nase voll. Dann will ich nicht mehr. Und schauen Sie sich beispielsweise an, wenn Sie Präsentationstechnik und ein erfolgreiches oder attraktives Museum sehen wollen, dann gehen Sie nach Wels hinauf ins Lentos. Ich war, wenn man so fad war,
Velius.
Kurz wieder mal dort oben Velius. Im Velius. Und im Velius, ja. Und hat man das angeschaut, dort ist Leben, dort ist Bewegung. Da sind ein Haufen Leute, die waren voll und anschauen, was da beschrieben wird, tun sie nur die wenigsten. Und das, was beschrieben wird, ist in einer Schrift, die sie auch aus 2-3 Meter Entfernung anschauen können. Mhm. Ich habe mich da nicht unter die Kinder gemischt, weil die waren gut beschäftigt, aber ich habe mir vieles gelesen, das konnte ich auch aus einer Entfernung von 2-3 Metern noch lesen. Und in den Museen, hier bei uns in Linz, ist es unterm Hund. Da ist viel Nachholbedarf.
Wobei die Funktion der beiden Museen ja völlig unterschiedlich ist. Ein Velius ist was anderes wie ein Kunstmuseum Lentos. Ja.
Also Sie sind nicht allein, das ist sehr stark gekommen und ist auch in die Detailausführungen drinnen. Und deswegen habe ich auch geschrieben, bei Architektur und Raumerlebnis, dass da einfach mit einfachen Mitteln ums gleiche Geld, glaube ich, einiges gemacht werden kann. Vergleich Lentos und Velius hinkt auch für mich, weil das Lentos halt einfach sehr, sehr viel Aufgaben hat und das Velius eigentlich vorwiegend ein Ausstellungsbetrieb hat, aber kein Museum ist, in dem sammelt und bewahrt. Und also das heißt, aber natürlich, Sie sind nicht alleine. Also, ja, völlig richtig. Noch wenn, also...
Wenn Sie Ihre Umfrage vergleichen mit anderen Umfragen, die schon gemacht worden sind zu solchen Themen, gibt es da Unterschiede oder ist das in etwa dasselbe? Und das Zweite, jetzt wird gesprochen vom Museum oder und dann in der Diskussion auch eher die Hochkultur. Museum ist ja für mich was ein Fischereimuseum oder irgendein Jagdmuseum ist auch ein Museum. Gibt es da Unterschiede in der Erwartungshaltung des Publikums?
Also es ist an sich so, und da möchte ich eben auf das zurückkommen, ich glaube auch, dass man sich nicht immer nur ums Publikum drehen soll, aber es gibt nicht Besucherforschung so wenig, dass es eigentlich auch wenig Vergleichsformate gibt. Bei der Sozialisierung und so gibt es halt Vergleiche oder Interesse von Frauen oder so, da sind nicht so viele Abweichungen zu machen. Diese Raumatmosphäre oder diese Hemmnis des Kulturbetriebes gibt Ähnlichkeiten, die auch nicht so abweichen vom Ergebnis, aber ansonsten gibt es nicht sehr viel. Also, und das finde ich, auch wenn man es nicht übertreiben soll, das finde ich ist auch ein Zeichen, wenn es gar nichts oder ganz, ganz wenig gibt. Ja. Habe ich jetzt irgendeine Frage? Ist beantwortet. Gut, danke.
Ja, ich möchte den Aspekt des Wohlfühlens im Museum ansprechen. Sie haben es ja selber so gesagt, das ist eben das meiste verboten, zum Beispiel das Berührverbot, wobei es natürlich klar ist, in einem Lentos Gemälde oder Skulpturen hat der Künstler nicht so gern, wenn man die berührt. Da könnte man ja zum Beispiel eine Art Opferkultur aufstellen, Opferobjekte, die dann berührt werden dürfen. Da gibt es dann vielleicht eigene Künstler, die Opferkunst machen, oder vor allem, das könnte ich dann nicht übernehmen. Ich werde dann Opferkünstler. Ja, aber es geht eben darum, dass man eben auch Sachen berühren darf. Es ist ja ganz richtig, wie Sie gesagt haben, die Haptik ist ein ganz wesentliches Element auch beim Erfassen und Begreifen eben.
Ja, und ich glaube, es geht darum, wie man eben sagt, dass man das nicht angreifen darf. Also, ich denke mir da oft, dass der Ton die Musik macht. Ich habe zum Beispiel eigentlich erst sehr spät mitbekommen, dass das dermaßen unterschiedlich ist von den rechtlichen Möglichkeiten, dass, und dass da versicherungstechnisch schon so, dass da so viele Schwierigkeiten gibt und die Komplexität ganz unterschiedlich ist, dass ich mir denke, warum hat man das nie wie ein Museum gesagt? Also wieso ist man das eigentlich nicht mit 15 oder 16 schon erzählt worden? Dass man einfach sagt, wissen Sie, das schaut so und so aus, das ist der Versicherungsschutz, weil ich meine, auch das ist doch etwas, über das wir im Museum reden können, und zwar ganz selbstverständlich. Tut nicht weh, statt dass ich einfach sage, geh weg du, das darfst nicht. Und das steigert ja die Achtung und den Respekt vielleicht davor.
Ja, dennoch soll es aber Objekte geben, die man berühren darf.
Ja, ich meine, das werden wir nicht überall schaffen, aber grundsätzlich bin ich auch dafür, ein Glasl Wein und ein bisschen, ja, aber das gibt sie immer mehr.
Ja, nachdem ich selber ein Haus oder eine Institution leite, die sich immer wieder die Frage stellt, wie trete ich an das Publikum heran, beziehungsweise wie gelingt es, Publikum heranzuziehen. Und auf der anderen Seite auch ein Mensch bin, der sehr kulturinteressiert ist und kunstinteressiert ist. Ich leite den Botanischen Garten. Die große Frage, die ich auch selber als User, wenn ich Museen in ein Museum gehe oder von einem Museum angelockt werde, ist, wie erwecke ich Neugierde? Also das Neugierde erzeugen. Und das ist das, was ich mir auch dauernd stelle. Wie gelingt es mir, Menschen zu mir zu locken, die dann durch ein Thema angesprochen werden? Und das ist, glaube ich, auch die große Kunst, die große Herausforderung. Und wenn es gelungen ist, diese Neugierde zu erreichen oder zu erwecken und die Leute dann hereinzubringen, dann darf ich nicht vergessen, den Spannungsbogen zu behalten, weil nichts Bläders wie das, wenn ich die leider mal bei mir habe und die dann sagen, ich habe sie angelockt durch Neugierde und dann gelingt es mir nicht, diese Neugierde zu befriedigen und diesen Spannungsbogen nicht zu halten und die sind dann sauer und angefressen und die kommen mir dann ja nimmer. Da spielt dann Vermittlung eine große Rolle, wie gehe ich mit Schrift zum Beispiel um, wie gehe ich mit Präsentation um oder wie gehe ich auch mit Wohlfühlqualität um. Also genau diese Faktoren sind unglaublich wichtig und zum Thema neues Publikum anzusprechen, ist es immer wieder auch gut und wichtig, auch sich zu vernetzen und auch quer zu denken, nämlich über die Häuser hinaus, über die Grenzen eines Hauses hinaus. Und da ist es, glaube ich, in der Zukunft immer wichtiger und immer notwendiger, dass eben diese Grenzen gesprengt werden und neue Formate auch gefunden werden, eben wie zum Beispiel im Kunsthistorischen Museum in Wien, dass man mit verschiedenen Herangehensweisen Neues entdeckt oder Neues einfach denkt, ja, und neue, also alte Muster durch neue Herangehensweisen wieder entdeckt und dadurch wieder Neugierde weckt. Neugierde ist das überhaupt der Schlüssel vom Ganzen.
Ich möchte dazu nur eins vielleicht anmerken, weil das auch bei den Ergebnissen gut rauskommt, gerade wenn jemand vor Ort ist und bei mir im Haus ist. Natürlich hat man als jemand, der einen Gegenstand beforscht und bewahrt und sammelt, muss man in einem Thema drin sein. Aber vor Ort, glaube ich, geht es manchmal nicht so sehr ums Thema, sondern ums Wohlfühlen. Das Thema beherrschen die Fachleute eh. Die Frage ist, wie die Übersetzung von dem stattfindet. Und ich sage das absichtlich ein bisschen provokant. Ich glaube, wenn sich wer wohlfühlt und da gern ist und die Atmosphäre passt und man redet ihn an und gibt dem nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie keine Ahnung hat, dann kommt er eh von allein wieder. Und dann ist das Thema vielleicht gar nicht so wichtig. Wobei man natürlich da auch seine Hausaufgaben machen muss. Aber dieses Wiederkehren des Wohlfühlens, glaube ich, ist ein ganz hoher Wert. Wenn wer gern wohin geht, weil er da gern ist. Und meint, er kann sein, wie er ist, dann kommt er von allein wieder. Dann habe ich auch nicht mehr so viel Aufwand.
ein paar kleine Anmerkungen. Erfahrung habe ich im Amateurtheaterbereich in Oberösterreich. Mundpropaganda ist die halbe Werbung. Das heißt, die Social Media sind interessanterweise auch bei uns, Amateurszene, explodiert in den letzten Jahren. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich intensiv mit dem auseinanderzusetzen. Denn das ist schon richtig, was ich vorher gesagt habe. Wenn einer es nicht gehört hat, dann muss ich mich fragen, warum habe ich nicht laut genug gesprochen oder in die richtige Richtung gesprochen. Es tut manchmal weh, diese Fragestellung, aber es ist die einzige, die zu einem Erfolg führen kann. Zweite Anmerkung. Ich bin manchmal überrascht, wenn ich bei Museen bin, denke ich mir, die Eintrittskarten kosten eigentlich eh fast nichts. Ne? Das kommt ein ganz geringer Prozentsatz, kommt eigentlich über Eintrittskarten vom Budget des Museums herein. Warum dann die nicht mich mehr einladen? Architektonisch nicht. Noch irgendwo eine Barriere, da muss ich dann irgendwo ein paar Euro zahlen. Und da fühle ich mich nicht recht wohl, weil sie das vorher angesprochen haben. Denke ich mir, ich habe schon Räume gesehen, wo ich so, gerade in anderen Ländern über Meer, wo man relativ schnell hineingezogen wird in diese Exponate, die da gezeigt werden, vielleicht ohne Bezahlschwelle. Und da denke ich mir, da müssen wir, glaube ich, drüber nachdenken. Denn wenn ich zum Beispiel in ein Museum gehe, vielleicht möchte ich mehrere Tage in das gleiche Museum gehen, wenn ich nicht immer 5 Euro zahlen muss. Wissen Sie, solche Gedanken sind vielleicht interessant. Das mit den Kunstdanker, Brucknerhaus, Musiktheater. Ich habe schon einige Jahre am Buckel, aber ich würde mich freuen, wenn ich die Diskussion noch erleben würde, dass diese eingefahrenen Besitzansprüche, das Hobby, und das müssen wir erhalten, dass dies aufgelöst werden könnte. Denn da scheint mir eine große Sehnsucht nach Beweglichkeit zu sein, damit diese teuren Kulturdanker vielleicht effektiver fahren können. Vorletzte Bemerkung. Ich habe ein paar Mal bei so Fragestellungen den Eindruck gehabt, ich bin mir nicht sicher, ob die Leute immer die Wahrheit sagen, wenn sie die ankreuzeln. Also da bin ich mir, da denke ich mir, mein Gott, nein, ob das jetzt gestimmt hat, was der mir gesagt hat, vielleicht können sie da noch was sagen dazu. Vielleicht habe ich als Einzige das Problem, weil ich schon, eben wie ich vorher gesagt habe, einige Jahre habe, ich sehe das fast nicht, was da oben ist. Vielleicht gibt es da irgendeine Lösungsmöglichkeit.
Ich habe es anders nicht formatieren können aus dem Umfragetool von der Sichtbarkeit her. Also ich habe es probiert, ich habe das mit einem elektronischen Umfragetool gemacht und ich habe es nicht in einer höheren Auflösung exportieren können. Ich habe es probiert, aber ich habe es nicht zusammengekriegt. Also es geht auch nicht. Es geht ein Standard-Ding. Also es ist mir bewusst, ich habe Schriftsatz gelernt, aber ich habe keine Lösung gefunden. Also dass ich halt dann nicht, wie viele Tage investiere. Danke.
Ich habe mir nochmal geschnappt, dass dieses öfters ins Museum gehen wollte, nur sagen, das weniger ist mehr, ist glaube ich auch ein Thema für Museen. Man hat immer das Gefühl, man muss in Monet in der Albertina gesehen haben und man muss in der Stadt das Museum gesehen haben. Ich glaube, wenn man sich 3 oder 4 oder 5 Exponate anschaut und vielleicht auch eine Kunstvermittlung entsprechend kriegt, eine gute Bildbeschreibung, dann wäre das auch ein neues Erlebnis. Ich weiß nicht, du hast das gesagt, glaube ich. Neugierig zu werden. Ich habe gerade ein Studium angefangen und habe dort von einer Kunstwissenschaftlerin 1-2 Werke erklärt gekriegt. Und ich gehe wieder heim nach diese 2 Werke, weil ich so zufrieden bin und so viel gelernt habe und habe mir nicht 30 Bilder oder 100 Bilder eingezogen im Schnellschritt, wie man halt die Touristenmassen in der Albertina gehen sieht. Also das ist schon eine wesentliche Herangehensweise, vielleicht, wie sie auch die Museen präsentieren könnten.
Ich habe erst die Frage nicht bezüglich der Wahrheit bei Rückmeldungen beantwortet. Ich glaube auch nicht, dass die Leute die Wahrheit sagen. Aber die Umfrage war anonym. Und ich glaube, dass die Leute, die sich die Mühe gemacht haben, dass sie die offenen Fragen beantworten, keinen Grund gehabt haben, dass sie lügen. Damit ich die Rückmeldungen steigert, hat es ein kleines Goodiebag gegeben für alle, die mitgemacht haben. Beim Kulturinteresse bin ich persönlich überzeugt, dass gelogen haben. Also, gelogen. Ja, also, beziehungsweise der Kulturbegriff ist so schwierig zu fassen. Das ist halt einfach, also, das ist eine Frage der Begrifflichkeit. Das ist sau schwer. Und dann, das ist auch für andere schwierig, weil da wird in der Fachwelt auch diskutiert, tue ich den engen Begriff nehmen oder tue ich den weiten nehmen. Also, ja. Aber die, die mir ins Gesicht sagen, das interessiert mich nicht, die haben das da sicher nicht angegeben. Weil ich weiß, es haben ein paar mitgemacht.
Ja, ich bin sehr erstaunt, dass die Kunstvermittlung so im Zentrum der Besprechung steht und nicht, dass die Kunstwerke für sich sprechen, dass es notwendig ist, sehr viele Erklärungen für Kunstwerke einzufordern und dass eigentlich diese sinnliche Wahrnehmung oder der Vordergrund, also immer im Erklären jetzt war, und nicht über die sinnliche Wahrnehmung oder über das Empfinden oder Beachten, Beobachten oder ganz andere Zugangsweise. Nicht nur das Wissen oder das Vermitteln oder mit den Worten. Vielleicht sind es auch oft Wegerklärungen, sodass man den Kern des Kunstwerks dann vielleicht nicht mehr im Zentrum hat.
Vielleicht darf ich da kurz, das Thema Vermittlung steht ja halt überall. Vermittlung heißt nicht unbedingt zu erklären. Sondern hast du ja irgendwie auch Zugänge schaffen. Das heißt nicht in erster Linie, dass da wer dabei steht, der einen erklärt, wie man das anschaut. Ich sage ja immer, weil es geht ja immer ums Verstehen. Gerade in der Musik ist man immer konfrontiert, nach den Konzerten kommen, schön war es, aber ich verstehe ja nichts davon. Dann sage ich ja meistens, ich auch nicht, wo ich habe das studiert und ich kann auch ein bisschen Partitur lesen und Instrument und bin mit es geht nicht in erster Linie ums Verstehen, es geht ums Begreifen. Das ist schon mal eine andere Begrifflichkeit. Und Vermittler sind halt per se, ich meine, das ist ein ganz großes Feld, sehr unfassbar, was da jetzt, ich beschäftige mich sehr, was da in der Musikvermittlung an unterschiedlichen, das heißt nicht, dass einer dort steht und erklärt, sondern eben, dass er die Bahnen legt, um sinnliche Ereignisse zu schaffen, sozusagen, um Zugänge zu schaffen. Das ist hochspannend, was die machen. Die Frage ist sozusagen, warum ist jetzt in unserer Zeit sozusagen das Thema Vermittlung so groß geworden? Ne? Wenn man irgendwie, ja, da könnte man jetzt wieder einen eigenen Salon machen sofort.
Ich meine, es gibt sicherlich Kunstwerke, die existenziell berühren oder für viele Menschen, die das beobachten und die das mit erfahren, so ist und die Beschreibungen sind dann eben sehr schwierig, so wie ich das jetzt empfunden habe. Mhm. Ich verstehe das gut, was du gesagt hast.
Aber wenn ich da nur kurz eben sozusagen, also eine Bruckner-Symphonie dauert ja mitunter kaum kürzer als 60, 70, 80, 90 Minuten. Ne? Da kann ich keine Instant-Version, ich kann das nicht in 3 Minuten ertönen, was da passiert und auch nicht erfahrbar machen. Aber, sozusagen, wenn man bei den Großproben war, ich kann ein sehr gut ein halbstündiges Format, sozusagen, wo der Probenprozess eintaucht und wir haben die Erfahrung gemacht, dadurch, dass wir sozusagen einen sehr vermittlungsbegabten, eloquenten Chefdirigenten haben, der das natürlich auch gut kann und seine Begeisterung und sein Wissen auch zeigen kann, das kommt dazu. Das haben wir wieder sozusagen bei Stichwort Begeisterung, Funke übersprungen. Da gibt es ja diese große harte Studie, die seit den 60er Jahren von einem kanadischen Erziehungswissenschaftler läuft. Eine der umfassendsten Studien, die es überhaupt gibt, über was ich für viele Weltregionen, der nur das untersucht hat, was ist die ideale Unterrichtsform. Und unterm Strich ist rausgekommen, ich sage es jetzt ganz salopp, es ist scheißegal, es muss der, ob das jetzt frontal oder sonst, es muss der oder die Brenner, die das vermittelt. Das ist, ja. Dann ist es wurscht, ob das sozusagen in einem partizipativen oder in einem Frontalunterricht, es kommt auf den drauf an, wer unterrichtet.
Und es kann durchaus zu Widerspruch einladen. Und darum ist es für mich ein bisschen schwieriger zu verstehen, dass zum Beispiel sehr viel gefordert wird, dass es möglichst angenehm und gemütlich ist und dass man zum Essen und zum Trinken hat, weil das oft in meiner Wahrnehmung eigentlich ein Hindernis ist.
Aber das ist ja genau das, wenn man das Publikum befragt, warum sie nicht gehen oder wo die Probleme liegen, kommt nicht die Kunst retour, sondern das Rundumadum. Und ich habe das Publikum befragt und habe gefragt, was ist Ihr Wunschmuseum oder warum gehen Sie nicht ins Museum? Und dann kommt das Rundumadum. Die Kunst ist es nicht. Und das sagt auch was aus. Und ich glaube, das aufrichtige Bemühen zum Teilen vom Wissen, nicht in Arroganz, das ist sehr wirkungsvoll. Ja? Und ich glaube auch, der Rahmen muss sein.
Ich habe drei Gedanken, ich hoffe, ich schaffe das jetzt ganz kurz. Das eine ist eher das Wohlfühlen in Ausstellungen und so weiter. Mir kommt das, interessiere mich im Moment sehr für Eventausstellungen, wie es aktuell gerade stattfindet in Linz mit der großen Meisterausstellung in der Tabakfabrik, wo ich nämlich glaube, dass solche Veranstaltungen sich eben genau auf das konzentrieren können, eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich Leute wohlfühlen, das so zu vermarkten, dass Leute kommen, keine Kosten haben und keinen Aufwand für Erhalt, für Vermittlung bis zu einem gewissen Grad, kein Transport, keine Forschung, sondern es sind einfach gänzlich anders konzipierte, marktwirtschaftlich ganz anders positionierte Projekte. Und ebenso möchte ich darauf hinweisen, ist es gar nicht mit. Ich finde es ein total spannendes, löbliches Projekt. Ich fahre selber gern hin, aber das ist auch nicht vom Kunsthistorischen Museum selbst initiiert, sondern eine gebuchte Abende, extern produziert. Okay, das habe ich überlegt. Und da finde ich es einfach total spannend, eben diese Begrifflichkeiten, die heute auch über den ganzen Abend schon aufgetreten sind, nämlich Wohlfühlen, Dienstleistungen, Wellnessformate, Opferkunst, damit man es auch begreifbar machen kann, also im Grunde eine bestimmte Vergegenständigung, also der Herr vorhin hat das erwähnt und so weiter. Das sind für mich alles Dinge, die kann ich zusammenfassen mit, man muss einfach mehr Edutainment draus machen. Der Begriff ist halt für mich noch nicht gefallen. Und das weiß ich für mich persönlich überhaupt nicht zu bewerten oder ob ich es denn überhaupt bewerten soll, ob das sozusagen einfach eine neue Ära ist, wie Ausstellungen funktionieren sollen, weil da sehe ich ja den Vorschlag drin, das zu trennen, also quasi bewahren und forschen, zu trennen von ausstellen. Das halte ich persönlich für überhaupt nicht gut. Aber vielleicht ist das einfach trotzdem eine neue Ära, wo ich mich halt dann einfach frage, gut, wie gehen wir da eben damit um, weil ich glaube einfach Museum und Ausstellung einfach ein sehr langes kulturelles Erbe ist. Also das war jetzt eigentlich nur der erste, die anderen zwei sind kürzer. Beobachten von Dingen und eben genießen und sich auf verschiedenste Arten und Weisen eben Exponaten zu nähern, wenn man das jetzt mal als Vermittlungsprozess sieht, auf verschiedenste Arten initiiert, dann ist das was man, glaube ich, was man hernehmen kann, um das Fach der bildnerischen Erziehung total zu pushen und zu betreiben, weil ich glaube, da wird im Schulbereich sollte eigentlich genau das gefördert werden und eben ein Sozialisierungsprozess in die Richtung stattfinden und ein Übungsprozess. Das führt mich zum dritten Punkt, ebenso wie man zum Beispiel in der Schule das Problem hat, also Sie hören schon, ich bin BE-Lehrerin und Mediengestalterin und arbeite in der Lehrerinnenbildung in dem Bereich, wie man in der Schule das Problem hat, dass es einfach so viele Wissensgebiete gibt, so viele Fächer, die immer wieder neu rein reklamiert werden sollen in den Bildungskanon. So hat man einfach auch in der ganzen Welt das Problem, es gibt einfach von allem zu viel, was man machen, wissen, können und sich interessieren sollte. Und ich glaube, da eine Auswahl zu treffen, ist einfach genau die Krux.
Ja, wir haben jetzt nur 1:30 Sekunden. Dann sollten wir fertig sein. Und Sie hätten viel früher was sagen sollen. Sie haben es die ganze Zeit gezögert. Ich möchte auf den ersten Punkt schon noch was sagen. Also natürlich ist das, sage ich mal, diese Eventausstellung, die da unten passiert im Vergleich zu einem normalen Museum, das ist wirklich Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn man es in seiner Komplexität sieht. Das Edutainment oder diese Erlebnisgesellschaft, also alles zum Erlebnis zu machen, glaube ich, braucht es nicht. Aber für verschiedene Zielgruppen und Altersgruppen unterschiedliche Formate anzubieten und vor allen Dingen das so zu kennzeichnen, dass man es auch lesen kann, wenn man nicht erfahren ist, ist wichtig, finde ich. Weil eine Kuratorenführung, da muss ich ja schon wissen, was ein Kurator ist. Und ganz ehrlich, gehen Sie mal in der Berufsschule und fragen, wie viel wissen, was ein Kurator ist. Und wenn sich der nur tiefer irrt, weil er gerade gut drauf ist, dann kommt der nie wieder, weil dann hört er die ganze Zeit, wie sie sicher wissen, wenn es blöd hergeht. Ja? Und wenn er es nicht hört, dann fühlt er sie so. Weil das einfach voll viel ist. Ja? Und das andere ist, dass die Digitalisierung eigentlich mit sich bringen sollte, dass Netzwerke mehr zusammenarbeiten und Hierarchien aufbrechen. Und das ist natürlich schwierig, da sind wir bei den Kulturdanker, weil jetzt ist das sehr hierarchisch auch aufgebaut, so war das im Allgemeinen nicht nur im Museum, das haben wir allgemein so, wir haben hierarchisch gearbeitet in allen Betrieben. Und in einer neuen Art und Weise, sage ich einmal, auf dem Weg, wo wir sind, aber das ist natürlich eine Trennung von Philosophien dann auch langsam sicher, ist es so, dass man gleichberechtigt in Arbeitsgruppen arbeitet und Neues entwickelt. Und es ist egal, ob es der Tischler oder der Kurator ist. Und dann schaut man, was rauskommt. Das ist auch eine Möglichkeit. Und das ist zum Beispiel was, was teilweise in der EDV sehr viel stattfindet. Also das ist eine grundsätzliche Philosophiefrage und da wird es wahrscheinlich in Zukunft verschiedene Häuser geben. Es wird die klassischen Kulturdanker geben, die einfach auch hierarchisch nur arbeiten und dann wird es so experimentelle Häuser geben, wo das ganz unterschiedlich ist und die sich auch vielleicht für verschiedene Formate entscheiden. Und ich glaube, dass man diese, das ist das, was ich eigentlich auch sagen möchte, ich möchte dem Museum und alle Kulturbetriebe mehr die Möglichkeit geben, auszubrechen und nicht so streng mit ihnen zu sein und vielleicht das Heft mehr wieder diesen Kulturleuten zurückzugehen und geben und weniger zu optimieren und das Umfeld zu optimieren. Also das heißt schon gewisse Servicequalitäten, aber die sind nicht so komplex und wir sollten uns auch nicht dort verrennen drin. Aber ich meine, freundlich sein an der Kasse, ein paar Blumen aufstellen und so oder irgendwie Beschriftung größer machen, das geht schon leicht. Also, so.
Gut. Schön wäre es bei dem, was du jetzt eh schon gesagt hast, wenn sie dich zum Beispiel diese Kulturdanker mit anderen Institutionen, wie zum Beispiel mit Botanischen Garten, also wenn es da wirklich irgendwann einmal so lässige Vermischungen gab, wie sie es ja in Wien jetzt machen, also bildende Kunst und Musik,
dann sehr zum Teil.
Passt ja großartig. Ja. Und wenn da halt nur mehr gegangen hat, weil dann hat man vielleicht automatisch auch ein Publikum ein neues. Ja.
Ja, aber das ganz teilweise, ja. Wir sind nicht
weiter, ja. Vielen Dank, Barbara. Ja, okay. Vielen Dank für Ihre Beiträge.
Ja.
Ich glaube, es ist ja insofern eine ganz wichtige Diskussion, weil es bewegt sich sehr viel in unserer Gesellschaft. Also so ein Stichwort Digitalisierung, vorzuschnell, wir wissen ja zum Teil auch noch gar nicht umzugehen mit diesen neuen Kanälen. Da wieder Ordnungen, sozusagen, das sind ja neue Kultur. Techniken oder Arten des Kommunizierens, wo wir erst da wieder lernen müssen, umzugehen. Oder das vieles in Bewegung. Wichtig dabei ist, immer wieder die Frage zu stellen, was ist uns eigentlich selber wichtig in unserer Gesellschaft? Was stellt das auch für, diese Fragen sind sie auch die Institutionen stellen. Und welche Aufgaben hat immer ein Museum oder immer ein Häster, auch im 21. Jahrhundert, mit allen Schnittflächen. Was nicht möglich ist, sozusagen, sage ich auch immer, auch die Bruckner geht nicht kürzer und sozusagen schauen zu lernen und erfahren zu lernen und im Museum zu sein, dass das eine Erfahrung urmenschlicher Art sein kann, da kann man verschiedene Zugänge schaffen, aber es kann durch nichts ersetzt werden, das ist sozusagen das Live-Moment, ne? Ja. In dem Sinn. Wir bleiben dran, vielen Dank für Ihr Dasein. Übermorgen geht es weiter mit ins Bild setzen, ach wie passend, künstlerische Intervention zwischen Asphalt und Kamera. Um 19.30 Uhr hier in der Reihe der Katholischen Uni zwischen und am nächsten Montag begeben wir uns eben genau zum Stichwort Digitalisierung ins Darknet. Die Welt im Schatten der Computerkriminalität, da kommt Cornelius Granik, ein Unternehmensberater und Journalist, der uns sozusagen in die Unterwelt des digitalen Daseins führt und irgendwie dann vielleicht ein bisschen Orientierung schafft, ein bisschen zumindest. Vielen Dank für heute. Bleiben Sie noch, bis 22 Uhr sind wir noch offen. Wir können gerne informell weiter diskutieren. Dankeschön. Applaus